Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute zu Gast einer der erfolgreichsten und wahrscheinlich auch sympathischsten Radprofis oder Radsportler der letzten Jahre in Deutschland. Nein, es ist nicht mein Kollege Moritz Pfeiffer.
Hallo Moritz. Ja, hallo.
Sondern Simon Geschke. Hallo Simon.
Schönen guten Morgen und danke für die Blumen.
Ja, also ich glaube, das geht nicht nur mir so. Also du giltst ja, glaube ich, schon als einer der Sympathieträger der letzten 16 Jahre warst du Profi und hast deine Karriere jetzt vor, wenn ich heute auf den Kalender gucke, vor 2 Wochen beendet bei Münsterland Giro. Und wir wollen natürlich sprechen, wie deine Karriere war, wie es jetzt auch weitergehen soll und auch, wie unsere Hörerinnen und Hörer schon bald mit dir gemeinsam Radfahren können. Das wird auch Thema unserer Folge sein. Also hört unbedingt bis zum Ende und ja, freut dich auf das Gespräch. Ja, Simon, wir haben mit dir schon mal einen Podcast sogar aufgenommen. Du bist zum zweiten Mal bei uns bei Gast. Wir haben vor 2,5 Jahren darüber gesprochen, dass du dich vegan ernährst und einer der wenigen veganen Radprofis bist. Deswegen, das Thema lassen wir heute mal aus. Wer sich dafür interessiert, Folge 75 vom Roadbike-Podcast Faszination Rennrad sei hier nochmal wärmstens empfohlen. Deswegen einfach mal ganz salopp die Frage, wie ist so deine Gefühlslage 2 Wochen nach dem Karriereende?
Also dadurch, dass es so ein schöner Abschied war in Münster, blicke ich sehr gerne zu diesem Tag zurück. Und ja, ist jetzt 2 Wochen, ist jetzt auch schon wieder, fühlt sich schon wieder echt lange her. Oder fühlt sich an, als ob es schon sehr lange her ist wieder. Weil ja, die Zeit jetzt doch relativ schnell verging und aber jetzt gefühlt erstmal gar nichts anders ist, weil ich ja nach dem letzten Rennen sonst auch immer dann in Urlaub geflogen bin oder so. Oder ja, halt sowieso jetzt nicht Off-Season gemacht habe einfach. Hat nicht angefasst und so weiter, was man in der Off-Season macht. Also von daher war es jetzt gar keine so große Änderung, aber im Hinterkopf ist natürlich schon, ja, das ist jetzt halt einfach so der Dauerzustand. Du musst jetzt nicht in 2 Wochen, also normalerweise ist es jetzt, wäre es jetzt heute so, dass ich sage, boah, wo ist die Zeit hin? 2 Wochen Off-Season schon. In 2 Wochen musst du wieder anfangen zu trainieren, spätestens. Mhm. Und den Stress habe ich dann jetzt halt nicht mehr. Aber ja, es weiß ich noch nicht, ob es ein schönes oder ein schlechtes Gefühl ist. Weil ja, ich weiß noch nicht dann so richtig, was ich sonst im Winter mache.
Genau. Ja. Wir machen jetzt alle 2 Wochen einen Podcast mit dir zu deiner Gefühlslage.
Ja. Dauerpodcast. Aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe jetzt auch mehr Sport gemacht als sonst in der Offseason, weil sonst hat man ja nur die 4 Wochen, wo man es mal richtig krachen lassen kann. Und dieses Jahr sind wir jetzt auch nicht in den Urlaub geflogen und deswegen bin ich zu Hause und bin jetzt ein bisschen Mountainbike gefahren. Also ich habe jetzt nach 2 Wochen natürlich auch gemerkt, dass mir die Bewegung ja auch ein bisschen gut tut und abtrainieren muss man ja sowieso und das mache ich dann eigentlich jetzt quasi in der Offseason mehr trainiert als sonst oder öfter auf dem Rad gesessen, weil ich halt einfach denke, ja, solange das Wetter noch gut ist, im Winter hast du dann die Motivation nicht mehr, zumindest nicht Rad zu fahren.
Du warst Profi von 2009 bis 2024. Was wirst du vermissen und wo sagst du, yes, also das brauche ich echt nicht mehr?
Abgehakt.
Ja, die Liste, ich frage mich gerade, welche Seite der Liste länger ist, Pro und Contra. ich werde natürlich auch einige Sachen vermissen, aber vieles natürlich auch nicht. Also ich glaube, die Rennen werden mir gar nicht so fehlen, weil mir die Rennen dann die letzten Jahre doch schwerfallen tun einem Rennen immer, aber das Risiko, was man im Rennen hat, das werde ich auf gar keinen Fall vermissen. Also ich war immer ein Fahrer, der da auch, wo der Kopf immer ein bisschen mitgefahren ist, was die Sturzgefahr angeht. Gab ja jetzt auch viele Todesfälle in den letzten Jahren. Also das ist eine Sache, die ich gar nicht vermissen werde. Dann das Training bei schlechtem Wetter, diese ständige Müdigkeit, auch an Ruhetagen. Man denkt ja immer, am Ruhetag kann man dann mal was Tolles machen, aber eigentlich ist man dann nur platt und will nichts machen. Also das sind so Sachen, wo ich froh bin, dass das jetzt anders ist. Aber ja, natürlich gibt es auch viele schöne Aspekte. Auch die Rennen haben natürlich super viel Spaß gemacht. Wenn man so ein Rennen wie die Tour fährt oder auch kleinere Rennen mit vielen Zuschauern. Und dieses Jahr bin ich auch viele Rennen in Deutschland gefahren, die immer gut besucht waren. Und ja, wo ich natürlich auch dann entsprechend angefeuert wurde, weil viele wussten, dass meine letzte Saison ist. Aber das ist natürlich was ich super vermissen werde. Also die Nähe zu den Fans und die Stimmung, die es im Radsport gibt, die ist halt schon einmalig. Ist halt anders als im Fußballstadion oder so, wenn man Alpe d'Huez hochfährt, durch so eine riesen Partyzone eigentlich. Und ja, das werde ich vermissen. Dann natürlich, der berufliche Aspekt spielt auch eine Rolle. Also mir ging es auch natürlich immer ganz gut die letzten 16 Jahre, da ich mir nie Sorgen machen musste. Irgendwie, klar, hat man mal ein Jahr, wo der Vertrag jetzt nicht ganz so sicher ist. Aber ich wusste halt immer, was ich im nächsten Jahr machen. Also für mich gab es da mal gar keine Diskussion. Natürlich bleibe ich weiter Profi, bis halt irgendwann das Alter sagt, jetzt ist mal Schluss. Und also das wird mir ein bisschen fehlen, weil ich jetzt halt eine bisschen Unklarheit habe, was ich nächstes Jahr dann so beruflich mache.
Mhm.
Jetzt noch keine konkreten Pläne. Ja, das sind so ein paar Sachen. Ja.
Mhm. Mhm. Also über die Zukunft werden wir nachher auf jeden Fall noch sprechen. Das ist ja ein ganz spannendes Thema auch. Mhm. Ich glaube, sehr viele erhoffen sich natürlich, dass du dem Radsport auch in der einen oder anderen Form erhalten bleibst. Eine Frage möchte ich mal direkt einhaken, weil du gesagt hast, Alpe d'Huez hochfahren, das ist natürlich toll mit den Fans. Ich frage mich immer, wenn ich das sehe, wie die erst im letzten Moment wegspringen oder so, ist das nicht auch unfassbar stressig?
Ja, schon, ja. Also die Fans können natürlich auch nerven, gar keine Frage. Gibt natürlich auch vereinzelt Fans, die sich nicht gut verhalten, die zu nah kommen, die einen anfassen wollen, die irgendwie, also man sieht es ja manchmal im Fernsehen, die Dunkelziffer ist natürlich noch höher, als dass man es im Fernsehen sieht. Aber da gibt es ja auch immer wieder Zwischenfälle. Also das ist, ja, dann einige Fans werde ich sicherlich nicht vermissen. Es ist natürlich auch, also die Tour de France ist wahnsinnig stressig, auch durch diesen Stressfaktor, der zusätzlich ist. Die Zuschauer stellen ja auch eine Gefahr dar. Also es gibt ja auch, gerade bei der Tour, gibt es ja viele Zuschauer, die noch nie bei einem Radrennen waren und die dann am Straßenrand stehen, weil die Tour de France jetzt halt zufällig im Nachbarort vorbeikommt oder die von irgendwelchen Freunden mitgeschleppt wurden und die stehen dann da und stehen irgendwie so halb auf der Straße und können sich dann halt auch nicht vorstellen, dass wir da jetzt mit 60 km/h 2 Zentimeter neben der Straßenkante langfahren, wenn Windkante ist zum Beispiel. Und das ist halt so Sachen, wo ich immer auch wirklich Angst hatte bei der Tour, weil viele Leute das falsch einschätzen, gerade bei den großen Rennen. Ja.
Mhm. Wie ist denn das so, wenn man seine letzte Saison fährt? Dann, du hast ja, glaube ich, im Winter schon gesagt, dass es dein letztes Jahr sein wird. Also es war ja eine sehr langfristig angelegte Entscheidung. Mhm. Geht man dann nochmal bewusster durch diese einzelnen Saisonphasen und ist dann nochmal mehr Wehmut dabei, dass man weiß, oh, das war jetzt das letzte Mal Tour Down Under, das war letztes Mal Klassiker, letztes Mal Giro.
Mhm.
Dann auch beim letzten Rennen, oh, jetzt habe ich zum letzten Mal eine Startnummer angepinnt. Hattest du diese Gedanken oder war es eher so, oh ja geil, endlich zum letzten Mal diese blöden Sicherheitsnadeln durchs Trikot?
Ja, genau. Also auch wieder 50-50. Also ich habe das ja absichtlich mir wirklich das ein Ende gesetzt. Schon früh war mir klar, also eigentlich schon, als ich den Vertrag vor 2 Jahren habe ich den Vertrag unterschrieben eigentlich für dieses Jahr. Und da war mir schon klar, das ist wirklich der letzte Vertrag dann, also es stand fest.
Mhm.
Es gab auch schon, also hätte ich für dieses Jahr kein gutes oder keine Lust mehr oder kein gutes Angebot gehabt, hätte ich auch letztes Jahr schon aufgehört, ehrlich gesagt, weil für mich war das dann wirklich klar, mit 37, spätestens 38 ist mal Zeit für was Neues. Und ja, aber das war dann halt auch schön, dass ich das alles so bewusst wahrnehmen konnte. Und das Team hat mir da auch wirklich, hat mich da sehr sehr gut die letzte Saison mich selbst gestalten lassen. Und ich habe halt im Winter gesagt, ich würde gerne die und die Rennen fahren, die sind mir wichtig. Und das hat das Team alles quasi durchgewunken. Und das fand ich halt super schön, dass ich halt wirklich meine Lieblingsrennen nochmal fahren konnte. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich würde gerne Tour Down Under, Giro und Strade Bianche fahren nochmal. Und der Rest ist mir eigentlich so mehr oder weniger egal. Und das haben sie dann halt haben sie nicht lange überlegt, haben gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann jetzt auch zum Saisonende war es halt dann auch die Diskussion, haben wir dann bei der Tour geredet, ja, wie sieht es bis Ende des Jahres so das Programm aus? Und ich hatte da dann schon echt viele Renntage nach der Tour. Und da konnte ich dann auch mit Deutschland-Tour und letztes Rennen Münsterland-Giro war mir auch wichtig, dass es halt ein Rennen ist, wo ich jetzt nicht nochmal wie Lombardei-Rund fahre. Das ist halt, bin ich ja die letzten Jahre auch mal gefahren, aber das ist halt so ein schweres Rennen, dass es dann, ja, dass man es dann nicht so genießen kann. Münsterland war natürlich auch nicht so einfach, aber es war dann schon nochmal was anderes. Und wenn man, also da war ich mir sicher, da fahre ich auch mit, wenn ich einen schlechten Tag habe, durch. Lombardei, wenn man einen schlechten Tag hat, sitzt man in einer Verpflegungszone im Auto und so wollte ich dann meine Karriere natürlich auch nicht beenden. Also ich konnte schon alles dann dadurch super schön bewusst alles machen und Tour Down Under, also wirklich, wo ich da aus dem Hotel gegangen bin, es ist immer ein super schöner Trip. Das habe ich dann ja so wirklich nochmal komplett genossen, ja, und alle anderen Rennen, die ich gerne fahre, auch. Dann gab es natürlich auch Rennen oder Sachen, wo ich gesagt habe, oh Gott sei Dank, das ist jetzt vorbei. Also jetzt dann im September war nochmal so ein Trip Hamburg und dann so italienische Klassiker, wo ich komplett durch da am Hamburger Flughafen saß nach einem schweren Rennen. Dann war der Flug storniert und gab abends halt keinen Flug mehr. Und dann habe ich geguckt, ja, wie kommst du jetzt nach Hause? Weil ich musste dann Montag wieder nach Italien und ich sollte zwischendurch nochmal nach Hause. Hatte auch gar nicht alle Sachen mit. Und ich bin ja dann von Basel geflogen. Und Basel, Hamburg ist ja sehr weit weg. Dann bin ich dann noch auf die Reeperbahn und habe einen Zug gebucht. Und da hatte ich Glück, dass es eine Direktverbindung gab von Hamburg nach Freiburg um 23.50 Uhr. Dann bin ich die ganze Nacht durchgefahren im Zug. Also der fuhr 8 Stunden und habe dann zwischen den Sitzen gelegen und habe probiert zu schlafen. Also es war der absolute Horror, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ja, dadurch, dass ich dann noch 3 Stunden Zeit hatte, bin ich dann nochmal auf die Reeperbahn, weil ich da auch noch nie war. Aber es war halt, der ganze Trip war total Banane und dann 2 Stunden, dann gefühlt nur 2 Stunden geschlafen im Zug. Nach Hause, Mittagsschläfchen gemacht und dann nachmittags wieder zum Flughafen und dann auch wieder in so ein Flughafenhotel und also das war dann so eine Geschichte, wo ich dachte, es ist schön, dass das so der letzte Trip mit Fliegen war, weil danach kamen nur noch in Münsterland, Giro sind wir in Ovia mit dem Zug gefahren. Ja, und nicht immer so verlässlich, aber.
Ja. Das klingt jetzt tatsächlich nach etwas aus dem Profileben, was du nicht vermissen wirst. Andererseits denke ich, oder als Frage, was ist es auch ein Privileg, dass man so viel reisen darf, dass man so viele Menschen kennenlernt aus verschiedenen Nationen? Also was überwiegt da? Ist es manchmal auch die Anstrengung dieses Lebens? Man ist sehr viel weg von zu Hause oder doch das Privileg, ich darf das alles erleben?
Nee, ist schon eher ein Privileg. Also das wusste ich immer sehr zu schätzen, dass ich natürlich auch an Orte komme, wo man jetzt selbst nicht Urlaub buchen würde und die dann halt trotzdem mal gesehen hat. Und B, ja, dass man es halt auch quasi alles gezahlt kriegt, beziehungsweise ja damit sogar noch Geld verdient. Also es ist schon, das war schon super cool. Und natürlich gibt es solche und solche Trips. Also die 10. French Cup-Reise irgendwo in die französische Provinz. Ja, da wäre man dann lieber mal zu Hause geblieben, aber natürlich die ganzen Orte, die ich so gesehen habe, ich war ja wirklich fast auf jedem Kontinent mal unterwegs. Das sind schon Sachen, die ich sehr zu schätzen wusste. Also es hat mir auch so mit am meisten Spaß gemacht am Profileben. Und das ist auch eine Sache, die ich mega vermissen werde. Jetzt sind dann wieder diese Nachtour-Kriterien, nennt man sie ja noch, die in Asien sind, in Singapur und Saitama. Und da bin ich immer super gern gefahren, weil es halt immer voll entspannt ist und da ist auch keiner in Form. Also die Rennen sind dann schon hart, aber ja, nicht so anders hart halt. Und ja, es ist halt immer ein sehr schöner Trip und von da kann man dann halt auch super Urlaub machen. Also so Geschichten, dann noch die Olympischen Spiele in Brasilien, wo ich gefahren bin. Also das sind alles so Trips. Das war schon alles sehr schön. Ja, ich wollte auch eigentlich Japan Cup noch fahren als letztes Rennen. Das wäre jetzt zu spät in der Saison gewesen, aber eigentlich war so ein bisschen Münsterland Giro oder Japan Cup als letztes Rennen. Also Japan Cup hätte ich auch sehr gerne meine Karriere beendet, einfach nochmal, um so eine schöne Reise zu haben einfach. Und weil die japanischen Fans auch, oder ich mag halt das Land und die Fans auch, die Leute dort. Ja, da hätte ich jetzt vielleicht gerne auch nochmal gefahren. Das wird ein bisschen wehtun, das zu verpassen, aber nee, war dann eine Entscheidung, die auch daran geschuldet war, dass meine Frau schwanger ist, dass ich dann natürlich nicht in Japan sein will, wenn es losgeht. Mhm. Ja. Mhm.
Ich weiß gar nicht, das Rennen, das ist jetzt Ende Oktober, oder?
Japan Cup. Am 20. Also jetzt dann bald, ja. Mhm, ja. Vielleicht sogar.
Also wenn der Podcast kommt, war es schon, aber ja, wir sind jetzt heute am 17. Oktober, kurz davor, ja.
Wie würdest du denn sagen, du hast jetzt erzählt auch von den Vorteilen natürlich des Berufes Radprofi, sag ich mal, wenn du zurückblickst auf deine Anfänge, als du angefangen hast, Rennrad zu fahren, einmal, wie und wo war das? Wie bist du dazu gekommen? Und wenn du jetzt deine Karriere Revue passieren lässt, ist das, was du dir ausgemalt hast für das Leben als Radprofi, ist das in Erfüllung gegangen? Oder würdest du sagen, es hat sich dann in der Realität dann irgendwie doch ganz anders dargestellt, als du es dir ausgemalt hast?
Ja, angefangen hat es bei mir eigentlich auf dem Mountainbike über meinen Vater. Der war Bahnsprinter und ist dann aber nach seiner Karriere viel Rennrad und Mountainbike gefahren. Und genau so ging das ein bisschen los, dass ich dann auch mit Mountainbike gefahren bin und auch gerne Rennen gefahren bin dann. Mhm. Dann die kleinen Mountainbike-Rennen bei uns in der Gegend, die habe ich dann auch immer alle gewonnen. Und dann war halt schon so ein bisschen zu sehen, dass ich ja schon ein bisschen Radfahren kann. Und dadurch hat es mir natürlich dann auch mehr Spaß gemacht. Also das hat sich auch wie ein roter Faden durch die Karriere gezogen, dass es natürlich immer mehr Spaß macht, wenn es gut läuft. Mhm. Und ja, so ging es dann los. Und dadurch, dass ich dann das Talent hatte, hat mein Vater mich dann in Berlin zum Berliner TSC geschickt, seinen alten Verein. Und da ging das dann los. Und das erste Straßenrennen bin ich mit 15 gefahren. War relativ spät sogar.
Relativ spät, ja.
Und ja, musste natürlich auch erstmal lernen. Und da waren dann natürlich auch viele, die auch Radfahren konnten. War die Konkurrenz ein bisschen größer. Ja, und so ging es dann los. Und war natürlich auch dem geschuldet. Also ich wollte unbedingt Straßenprofi werden, weil ich natürlich auch einer der kleinen Jungs war, die damals die Tour 97 Feuer und Flamme verfolgt haben. Und da war ich dann natürlich dann auch total angefixt auf diesen Sport und wollte es dann unbedingt machen. Und ja, natürlich damals man natürlich auch geträumt, gelbes Trikot und Tour de France Sieg. Das ist jetzt nicht so eingetreten, aber dass ich dann, also über die Jahre habe ich natürlich gemerkt, okay, so einfach, wie du dir das mit 12 vorgestellt hast, ist es wahrscheinlich gar nicht. Und genau, da war ich dann natürlich über die Jahre, habe ich mir immer realistischere Ziele gesetzt. Und war natürlich erstmal froh, zur Tour zu kommen oder die größten Rennen zu fahren. Gibt ja nicht nur die Tour. Aber ja, und dann meine, was in meiner Karriere alles überstrahlt, ist natürlich der Tour de France Etappensieg. Und das ist natürlich was, womit ich in der U23 oder am Anfang meiner Karriere, wo ich dann ein bisschen reifer war und mir Ziele gesetzt habe, geträumt habe, aber ja, das nie, ja, nie so wirklich auf der Rechnung hatte. Klar, irgendwann als Profi merkt man dann, okay, bist jetzt nicht der pure Bergfahrer, bist nicht der pure Sprinter, aber du bist ein solider Fahrer und ein guter Helfer. Genau, und dann nimmt man natürlich alles mit, was geht. Das ist natürlich auch die Frage, wie viel Freiheit man dann immer hat. Also der Radsport, der Profi-Radsport ist ja auch einfach super vielschichtig, was das angeht. Ja, nee, von daher rückblickend würde ich einige Sachen anders machen, wenn ich es jetzt einfach besser weiß als mit 24 oder 25. Aber
was wären das für Sachen, wenn ich da direkt mal.
Ja, also das sind Sachen, die man jetzt halt weiß, trainingsmethodisch, Ernährung und so weiter, worüber sich damals noch gar keiner Gedanken gemacht hat. So Sachen, wo man denkt, oh, hätte ich das früher gewusst, wäre ich früher schon schnell gefahren. Aber ja, es war schon alles gut so, wie es war. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn irgendwie was anders gewesen wäre, ob ich dann überhaupt so lange gefahren wäre. Aber klar, als gerade so in meinen 20ern war ich jetzt auch nicht immer so also ich habe den Radsport natürlich immer geliebt, aber ich hatte natürlich auch ein Privatleben und ja, hab's da halt auch gerne mal etwas länger werden lassen. Und ja, also ich will nicht sagen, dass ich unprofessionell war. Ich bin über die Jahre immer professioneller geworden und ich glaube auch deswegen konnte ich dann halt auch mit 36, 37 noch wirklich gute Ergebnisse einfahren. Mhm. So wie ja die Saison 2022, wo ich Dritter bei der Tour de Romandie war zum Beispiel oder auch mit 34 nochmal Dritter bei der Tour Down Under. Also das sind, wo man eigentlich sagt, da ist man als Fahrer über den Zenit. Also ich denke, dass ich da dann immer professioneller geworden bin und nicht mehr so oft in der Disco war wie mit 25, 26. Mhm. Lief das dann da auch noch ganz gut. Ja. Also das würde ich vielleicht anders machen. Andererseits, wenn jetzt wieder 26 wäre, würde ich dann, also der Radsport ist ja auch, was ich nicht vermissen werde am Radsport, ist halt, dass man wirklich viele Kompromisse machen muss. Und also in meiner Jugend habe ich halt auch super viel verpasst. So während meiner Schulzeit, wo alle anderen Spaß hatten, hatte ich halt anders Spaß, aber nicht, ja, ich war halt nie auf Partys oder so. Ich hatte dafür gar keine Zeit. Dann neben dem Abitur, ich war auch nicht auf einer Sportschule. Und wenn man da Abitur machen will, dann muss man sich halt echt reinknien und nebenbei noch Training. Und es war halt auch damals in Berlin, das war noch so ein bisschen die Ostmentalität und immer viel bringt viel und immer 100% vom Trainingsplan machen. Also ich habe da auch echt viel trainiert und nebenbei Schule und ja, also es war wirklich nicht einfach und da hatte ich halt gar keine Zeit für irgendwas. Und das habe ich dann vielleicht einfach dann, als ich Profi war, dann auch ein bisschen nachgeholt. Jetzt nicht einen Tag vorm Rennen, aber immer wenn mal Zeit war, hatte ich dann schon gern mal mit meinen Freunden irgendwie was gemacht. Mhm. Und ja, darauf würde ich ehrlich gesagt dann auch nicht verzichten wollen. Also es ist immer eine Frage, ja, dass man auch die Balance hat. Wie gesagt, wer weiß, ob ich sonst noch so eine lange Karriere gehabt hätte, wenn ich diese Balance nicht gehabt hätte. Es gibt ja auch viele, die auch mit diesem ständigen sich selbst Druck machen, dass man schnell Rad fährt, ja, nicht so gut klarkommen und ihre Karriere dann schon relativ früh beendet haben. Mhm.
Das finde ich total interessant, weil so diese Generation an Wunderkindern, die ja gerade jetzt so in den letzten 3, 4, 5 Jahren, ja, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, wie man sie auch nennen will, Ayuso, bei denen hat man ja schon das Gefühl, die kommen in die World Tour und die machen ja schon ernährungstechnisch und trainingstechnisch alles richtig. Also du hast ja vorhin gesagt, du hast damals auch teilweise ja Fehler gemacht. Glaubst du, dass die dann auch nicht wie du mit 38 ihre Karriere beenden, sondern vielleicht mit 28 oder, weiß ich nicht, 32?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Also 38, glaube ich, also der Sport ist gar nicht mehr so für 38-Jährige, glaube ich. Von daher glaube ich schon, dass der Trend da hingehen wird, weil die ja auch alle super früh Profi werden jetzt schon. Das war bei mir halt auch nicht so üblich, dass man aus den Junioren schon Leute holt. Und ich glaube schon, dass die, also wenn Pogacar seine 16. Saison gefahren ist, dann ist der auch satt und meine, gewonnen hat er eh schon alles. Und da bin ich mal gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die meisten dann so mit Anfang 30 spätestens aufhören wieder. Ja.
Hast du damals, als du Abi gemacht hast und du bist ja dann nicht direkt Profi geworden danach, da waren ja auch ein paar U23 Jahre dabei, hast du da parallel irgendeine Ausbildung gemacht oder was studiert?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich musste ja dann noch Grundwehrdienst machen erstmal. Im ersten U23-Jahr war das dann erstmal. Dann, naja, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Also ich wollte so gar nicht. Ich war nach dem Abitur so fertig, weil mir das halt überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und das waren so wirklich die zwei schlimmsten Jahre oder die drei schlimmsten Jahre eigentlich, wo ich Abitur machen musste und Führerschein noch zwischendurch und ja, nee, da konnte ich mir das im Leben nicht vorstellen. Ich hatte eine richtige Abneigung gegens Lernen und ja, bin auch im Abitur dann durch die Trainingslager und so, habe ich auch schnell den Anschluss verloren und ja, war auch nicht der Fleißigste, was das angeht, dass ich dann mich da irgendwie hingehockt habe. Ich habe immer nur das Nötigste getan für die Schule und dafür dann 110% im Sport so ungefähr. Ja, das war nicht so einfach und da hätte ich überhaupt nicht studieren wollen gleich wieder. Also da wollte ich echt erstmal ein paar Jahre nur Sport machen und dann habe ich aber natürlich gesagt, dass wenn ich nach der U23 nicht einen Profivertrag habe, dass ich dann studieren gehe. Also mit 22 kann man ja immer noch studieren gehen. Ja. Und das war so mein Plan und genau, und dann kam der Profivertrag bei Skill. Beziehungsweise war ich dann nach dem Grundwehrdienst, also im ersten Jahr habe ich Zivildienst gemacht über so eine Sportförderstelle vom Landesverband Verband. Und dann bin ich in die Nationalmannschaft gekommen und konnte dann in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und dann war ich da noch bis zum Ende meiner U23-Zeit. Hab das dann so überbrückt. Ja, ich nebenbei noch im Supermarkt gearbeitet an der Kasse. In Berlin Wedding im Netto. Und genau, habe ich mein Geld dann so verdient. Ein bisschen Geld kam dann natürlich auch. Genau, und dann sowieso mit Sportfördergruppe konnte ich dann bei Netto auch wieder kündigen.
Aber wir hatten ja was gemeinsam, denn der Erik hat ja auch im Supermarkt gearbeitet, aber da hat es mit der Radprofikarriere nicht so gut geklappt. Ja,
ich habe das Training vernachlässigt.
Ja, meine Theorie war, ich wollte halt eine sitzende Beschäftigung, deswegen an der Kasse war dann ganz gut, weil mir taten ja die Beine ich hatte ja schwere Beine nach dem Training. Ja, saß ich abends immer noch an der Kasse.
Na, ich kenne es andersrum, wenn man Frühschicht hatte, dann habe ich immer gedacht, geil, dann habe ich ja mittags Feierabend, kann ich nachmittags trainieren. Aber meistens war man dann so platt, dass man nachmittags
direkt auf dem Sofa eingepinnt ist. An der Kasse arbeiten war auch, also die waren da mit mir auch wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden, weil ich immer dann nach ein paar Stunden so unkonzentriert war, dass ich immer falsch rausgegeben habe. Ich hatte einmal, glaube ich, 30 Euro Minus in der Kasse und da war das noch nicht so mit Kartenzahlung.
Ja, ja, stimmt.
2007 oder 2006, keine Ahnung.
2009 bist du dann Profi geworden und du bist auch direkt im ersten Jahr die Tour de France gefahren. Bedeutet das, dass du dann, also wie war das? War das dann so eine Art, hat geklappt, Bestätigung, einfach, ich bin auf dem richtigen Weg? Oder kannst du dich erinnern, was du da gedacht hast?
Also eigentlich wusste ich noch nicht so richtig, was mich erwartet. Ich bin zwar dann schon ein Rennen gefahren bei Skill, aber das einzige World Tour Rennen, was ich gefahren bin, war Flash Wallon und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und daher wusste ich gar nicht, wo oben und unten ist bei der Tour eigentlich, weil es die erste World Tour Rundfahrt war und dann halt gleich eine Grand Tour und dann die Grand Tour mit, wo wirklich jedes Team seine, damals waren es noch 9 Fahrer, also seine 9 stärksten Fahrer hinschickt. Ja, dann stand ich da neben Lance Armstrong und bin das Jahr davor noch, war mein Saisonhöhepunkt irgendwie Tour de l'Avenir, also bin noch kein einziges großes Profi, keine große Rundfahrt zumindest gefahren. Und ja, das war eigentlich viel zu früh. Also ich bin zwar durchgefahren, aber ja, bin halt so mitgefahren. Und das war natürlich schöner. Ich war auch super stolz, nach Paris zu kommen, aber aus sportlicher Sicht hat es eigentlich nicht viel Sinn gemacht. Aber gut, ich war halt einer der 9 stärksten Fahrer bei Skill Shimano. Wir hatten halt einfach kein wahnsinnig gutes Team als Pro-Conti-Mannschaft. Und genau, da mussten das sie mich eigentlich mitnehmen. Ja, und ich bin ja auch gut gefahren, aber also für einen Neo-Profi, der davor, ich war ja das Jahr davor nicht mal Continental-Fahrer. Ich war ja wirklich Amateur.
Ja. Das war ja auch noch bevor Marcel Kittel und John Degenkolb, die kamen ja, glaube ich, erst 2 Jahre später zu dem Team, ne?
Genau, ja, also es war, das Team wurde ja dann sehr schnell viel größer, aber 2009 waren wir schon noch eine ganz schöne Amateurmannschaft, also wir hatten zur Tour dann überhaupt dann erst einen Bus gekriegt, bis zur Tour sind wir alles mit Camper, haben wir alles mit Camper gefahren und so, also es war schon, die Tour war vielleicht ein bisschen früh für mich und fürs Team vielleicht auch. Also ja, wir haben uns ganz gut geschlagen, aber also wenn man jetzt dieses Jahr zum Beispiel uns mit Juno X vergleicht, dagegen, also ja, keine Chance. Ja, also die Pro-Conti-Teams jetzt, die Wildcard-Teams, die sind deutlich stärker.
Was sticht für dich sportlich dann heraus aus deiner Karriere? Was sind so Sachen, an die du dich besonders gerne erinnerst? Du hast den Tour-Etappensieg 2015, hast du natürlich schon erwähnt, aber sind das vielleicht die eigenen Siege, der erste Profisieg 2011? Oder ist das vielleicht auch die Helferarbeiten, der Giro-Sieg mit Tom Dumoulin 2017? Was würdest du sagen, was sticht hervor?
Ja, gibt vieles, natürlich nicht nur Siege. Also ich bin auf manche Ergebnisse stolz, wie auf den Sieg auch. Bei den Ardennen-Klassikern bin ich ein paar Mal sehr gut gefahren. Also 6. beim Amstel Gold Race, 10. beim Flash Wallon. Das waren alles so Ergebnisse, wo ich wirklich auch immer drauf hingearbeitet habe. Und es waren so auch jahrelang meine Lieblingsrennen eigentlich. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Aber genau, Lüttich denke ich immer noch, da ich 2020 wahrscheinlich in die Top 10 gefahren wäre. Da hatte ich einen Platten 5 vor Ziel. Und da war ich in der Gruppe, die ist um Platz 6 dann am Ende gefahren. Das war sehr bitter, weil das hat mir so ein bisschen gefehlt, im letzten Ardennen-Klassiker dann auch noch Top 10 zu fahren. Aber ja, gehört dazu. Genau, dann auch viele Momente, wie du vorhin gesagt hast, mit Tom bin ich viel, sind da viele Rennen zusammen gefahren und Highlight war da sein Giro-Sieg und dann ein Jahr später sind wir zusammen die Tour gefahren, wo er Zweiter wird. Das sind so, das waren auch so Performances von mir, wo ich gemerkt habe, dass ich, ja, natürlich auch, jeder Fahrer hat ja so seine individuellen Qualitäten und ich glaube, ich war immer jemand, deswegen haben mich die Teams auch immer zu den großen Rennen mitgenommen, weil ich halt nicht lange fackel und dann auch sehr loyal bin gegenüber jemandem, wo ich merke, der ist A, stärker als ich und der kann halt wirklich was bewegen. Also ich, oder ja, selbst wenn nicht, also ich bin auch schon für Fahrer gefahren und habe alles gegeben, die dann am Ende kein Ergebnis gefahren haben, aber es ist halt einfach für mich Teil des Sports, dass man immer für den am Tag den stärksten Fahrer sich aufopfert und das hat mich, glaube ich, immer ausgemacht, dass ich da nicht selbst irgendwie für meinen Top 40 Platz gefahren bin, sondern ja, wirklich dann alles gegeben habe und ja, so wurde ich halt wahrgenommen, denke ich, und darauf bin ich auch immer stolz, dass ich halt ja ein guter Helfer war. Mhm.
Du hast ja vorhin gesagt, dass dein Tour-Etappensieg schon der größte Erfolg war. Was hat das mit deiner Wahrnehmung in Deutschland abseits des Radsports gemacht? Weil du hast ja damals halt auch die ARD wieder übertragen. Ich glaube, das war sogar das erste Jahr, wo sie wieder übertragen haben. Mhm. Und du hast ja dann auch ein sehr tränenreiches Interview, sage ich mal, gegeben, warst ja emotional sehr überwältigt. Das hat ja schon große Wellen geschlagen und dich wahrscheinlich dann über Nacht bekannt gemacht, dass wenn du dann in den Netto gegangen bist, wahrscheinlich die Leute gesagt haben, ach, das ist doch der Geschke.
Stimmt, ja. Also es war wirklich ein bisschen surreal und hat mich, denke ich, dann auch wirklich erst so richtig bekannt gemacht. Also selbst unter den Radsportfans war ich, glaube ich, vorher nicht so bekannt wie dann. Und was damit halt auch einherkam, war natürlich dann auch immer die Erwartungshaltung, dass man das im nächsten Jahr dann wieder macht, was natürlich dann, ja, bei jemandem wie Marcel Kittel natürlich eine andere Sache ist, wie bei jemandem, der eher ein Allrounder ist und auch oft Helfer. Also quasi der auch so ein bisschen der Erfolgsdruck war dann halt ja auch natürlich da. Ja, aber schnell, ja, wo haben das, glaube ich, die Leute dann auch gecheckt, dass ich jetzt nicht jedes Jahr eine Etappe gewinne, sondern natürlich dann auch, ja, dass es auch oft mal nicht klappt, auch wenn ich in einer Ausreißergruppe bin. Genau, ja, also dieser Bekanntheitsgrad, der war schon extrem, ja, und das kam dann nochmal wie so ein Déjà-vu 2022 mit der Bergwertung, war das dann auch nochmal wie so ein kleiner Hype und ja, das war schon immer, war auch immer schön, auf jeden Fall, also wenn, also jetzt auch, jetzt noch erkennen mich die Leute in Freiburg und ja, ist schon sehr cool.
Wenn man das so, oder meine Wahrnehmung ist, dass du 2022 mit diesem Bergtrikot, was du ja dann leider doch knapp verpasst hast, bist Zweiter geworden. Jonas Vingegaard hat die Bergwertung gewonnen. Dass dich das fast so in der Radsportszene, in der deutschen Radsportszene noch populärer gemacht hat als dein Tour-Etappensieg 7 Jahre vorher. Geht dir das auch so? Oder?
Es kann tatsächlich sein, ja. Also, ja, am Ende ist ja kein Ergebnis rausgekommen, aber vom Bekanntheitsgrad war das fast noch krasser wie ja als 2015. Woran es jetzt liegt, weiß ich nicht. Ich meine, die zweiten Plätze von Jan Ullrich, dafür wurde er auch vergöttert, trotz alledem. Und ja, weiß ich nicht, ob das oder ob es daran liegt, dass jetzt überhaupt die Aufmerksamkeit im Radsport von 2015 bis 2022 einfach mehr geworden ist, dass mehr Leute wieder Tour gucken und ja, überhaupt mehr Leute diesen Sport betreiben auch selbst. Also während Corona gab es ja auch diesen Radsportboom, wo millionenfach Räder verkauft wurden. Vielleicht hat das so ein bisschen damit zu tun, dass die Aufmerksamkeit da größer war. Aber ja. Also ich hätte die Popularität und Aufmerksamkeit auf jeden Fall sehr gerne eingetauscht gegen den Sieg in der Bergwertung.
Ja, vielleicht ist es, es ist ja über mehrere Tage, also über ganz, ganz lange Phase der Tour de France war das ja sowas auch zum Mitfiebern. Du bist immer wieder in die Ausreißergruppen gegangen, um Punkte zu sammeln. Also vielleicht war das dann auch von der Aufmerksamkeitsspanne einfach ein bisschen länger als dieser punktuelle eine Tag.
Ja, ich meine, aus deutscher Sicht war das auch in dem Jahr das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen spannend war. Der Gesamtsieg war, glaube ich, da auch nicht mehr so spannend. Grünes Trikot stand schon nach einer Woche fest, glaube ich, mit Van Aert. Und der Gesamtsieg hat sich dann, glaube ich, da auch schon ganz gut abgezeichnet. Und ja, es war halt eine der Sachen, die noch spannend war, glaube ich, dass die Bergtrikotkampf. Und es war, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht diese Wahrnehmung, der Kampf David gegen Goliath, weil ich war natürlich nicht der beste Bergfahrer in dem Jahr bei der Tour, obwohl ich das Trikot anhatte. Ich war auch nicht der Zweitbeste und ich war auch nicht der Drittbeste. Also da gab es natürlich, aber das war, ist halt genau das, was ich im Kampf um die Bergwertung immer so, das hat mich immer fasziniert. Also es war immer was ich auch, es ist auch ein Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, dass ich überhaupt um diese Wertung mitfahren konnte, weil da müssen natürlich auch viele Faktoren mit reinspielen. Und in dem Jahr haben die ja auch die Punkte ein bisschen geändert, dass man halt als Durchschnittsfahrer wieder bisschen bessere Chancen hatte. Und also die wollten ja den Kampf ums Bergtrikot auch einfach wieder spannender machen. Und genau das ist dann passiert. Und dann ist quasi jemand, der wusste, dass er halt bei den besten 20 am Berg nicht mitfahren kann, hat es dann immer über Ausreißergruppen probiert. Und das war das, was die Leute, glaube ich, cool fanden. Ich meine, der Kampf um die Gesamtwertung, das ist ja so ein bisschen, das ähnelt sich ja doch bei jeder Bergankunft, hat man ja dasselbe Szenario irgendwie. Und dieses Jahr war es halt noch extremer mit Pogacar, dass man halt deutlich gesehen hat, wer der Stärkste ist. Und dann war immer so ein bisschen, es war ein anderer Anstieg, aber der Rennverlauf war am Ende immer derselbe. Und ja, Bergtrikot war da vor 2 Jahren definitiv ziemlich spannend zum Schluss. Ich hätte es gerne weniger spannend gehabt. Genau, dann wäre vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so da gewesen.
Ich kann mich noch an diese letzte Bergetappe, ich glaube, die führte nach Oderkamp, erinnern. Ich habe diese Anfangsphase geguckt und wusste ja auch, okay, gut, du hattest das Bergtrikot, aber du musstest in die Ausreißergruppe kommen, um irgendwie vor dem Schlussanstieg noch die eine oder andere Bergwertung mitzunehmen. Und das war, glaube ich, 70, 80 oder noch mehr Kilometer Gruppengespringe. Und dann gab es diese Szene, wo die Gruppe eigentlich schon stand und du noch versucht hast, hinzufahren. Und der Helikopter hat das so die ganze Zeit gefilmt. Und ich weiß noch, wie ich den Fernseher angebrüllt habe. Und so, komm, jetzt fahr die Lücke zu. Ja, und ich weiß nicht, was hat gefehlt? 50 Meter oder so? Das war wirklich knapp.
Da haben wir eigentlich einen riesen Fehler gemacht, dass wir da zu sehr mit der Brechstange probiert haben, mich in die Gruppe zu bringen. Also ja, eigentlich hätte ich, wenn ich die Tour normal fahren müsste oder nur diese eine Etappe normal fahren müsste, würde ich es mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ich will nicht sagen, mit dem Finger in der Nase mir da ein paar Punkte holen. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall in der Gruppe sein können. Ich bin halt von Kilometer null jede Startattacke mitgegangen und dann hat es mir halt dann irgendwann so einen Stecker gezogen. Das war halt einer der Momente, wo ich halt schon gemerkt habe, okay, du fliegst jetzt hier gerade total in die Luft. Also die 50 Meter, ja, normalerweise hätte ich die auch noch zugekriegt, aber ich bin halt an dem Tag schon 20 Mal mitgesprungen. Und meine Teamkollegen wollten mir helfen, aber haben es dann halt auch immer ein bisschen zu krass gemacht, dass ich halt irgendwie gar keine Pause hatte. Und dann kam gleich wieder einer, hat mich ans Rad genommen und wieder vorgefahren. Das war halt einfach, da sind wir einfach ein bisschen zu enthusiastisch rangegangen in die Etappe. Und man muss halt auch dazu sagen, auf der Flachen habe ich halt einfach nicht so den Bums, dass ich da jede Attacke mitgehen kann. Das tut mir halt einfach extrem weh. Weil ich damit mit 62 Kilo einfach, was Watt pro Kilo angeht, um 70 km/h zu fahren, war jedenfalls einer der schlimmsten Tage auf dem Rad für mich, definitiv.
Wusstest du in dem Moment, wo dann die Gruppe weg war und du nicht drin warst, schon, okay, scheiße, das war's? Oder hofft man dann den ganzen Tag, naja gut, vielleicht hat der Vingegaard ja irgendwas oder kommt die Gruppe durch und... Wie hast du dann den Rest des Tages da verfolgt?
Ich hatte da die Zahlen jetzt gar nicht so im Kopf. Ich wusste halt, okay, das ist jetzt super, super schlecht, dass ich leer ausgegangen bin am ersten Berg, weil danach ist das Rennen ja explodiert. Also danach wurden keine Punkte mehr an. Also die Spitzengruppe ist nur über den ersten Berg gekommen und danach war schon Vingegaard und Pogacar und die übliche Show. Mhm. Und ich hätte tatsächlich ja nur Dritter werden müssen um am ersten Berg. Und sind eh nur zwei gesprintet. Also ich hätte nicht mal wirklich sprinten müssen. Mhm. Ich hätte das Bergtrikot gewonnen. Deswegen ärgert es mich halt so. Mhm. Weil Ciccone und Thibaut Pinot sind halt noch um die Punkte gefahren und alle anderen in der Gruppe, die waren eh schon zu weit weg. Wäre ich Dritter geworden, hätte es schon gereicht. Selbst wenn die Etappe genauso gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist. Mhm. Und das ist halt das, was mich immer noch so ärgert. Und das wusste ich an dem Tag dann halt auch. Okay, du kriegst jetzt heute gar keine Punkte. Und selbst da gab es noch eine ganz kleine Chance, dass wenn irgendwie Van Aert gewonnen hätte oder so die Etappe, dann rechnerisch wäre es jedenfalls noch gegangen und die Hoffnung war dann auch da, aber die Chance war 1 zu 500.000 oder so. Also habe ich mir dann eigentlich auch keine Illusion mehr gemacht und dann im Ziel gab es dann halt auch die Bestätigung, dass es natürlich dann nicht gereicht hat. Und es war dann keine Überraschung mehr. Es war natürlich absoluter Super-GAU.
Ja, sorry, dass wir hier alte Wunden nochmal aufreißen.
Ja, ihr merkt, das wurmt mich noch und es wird wirklich eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört, weh zu tun. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist immer was eine Chance war, die ich auch in dem Jahr wusste, die kommt nie wieder. Mhm. Also ja, gab ja dann auch immer, oh ja, nächstes Jahr nochmal probieren. Nee. Mhm. Nächstes Jahr ist eine andere Tour. Das war, in dem Jahr war die einzige Chance und das wird immer noch ganz schön bitter. Also ist immer noch, ich glaube, das wird auch nie aufhören. Also es wäre doch, dadurch, dass es noch nie ein Deutscher gewonnen hat, das Bergtrikot, und für mich als Fahrer natürlich auch ein Riesenergebnis gewesen wäre. Also ich setze es fast noch höher als ein Etappensieg. Mhm. Ja, das war halt, und ich hatte die Beine in dem Jahr. Ich war wirklich gut in dem Jahr. Es war auch dasselbe Jahr, wo ich bei der Romandie die Dritter war und bei der Tour mich auch super gut gefühlt habe. Von daher ärgert mich das extrem. Ja.
Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich trotzdem noch eine Frage zu dem Thema stelle. Und zwar, du bist ja dann trotzdem im Bergtrikot nach Paris gefahren als Stellvertreter von Jonas Vingegaard. Fandest du das doof oder war das trotzdem irgendwie cool, im Bergtrikot über die Champs-Élysées zu fahren?
Paris war dann wieder cool. Die Tage davor war ich dann auch mental eigentlich total abgeschaltet. Also ja, es war ja dann sowieso, dann waren irgendwie nur noch so Sprintetappen und ein Zeitfahren und also da wäre ich am liebsten nach Hause gefahren eigentlich, aber klar, den zweiten Platz in der Bergwertung gibt man ja auch nicht weg. Mhm. Paris habe ich dann wieder genossen im Trikot. Es ist ja doch was Spezielles dann im Trikot über den Champs-Élysées zu fahren. Die Fotos gucke ich mir auch noch gerne an. Weil es ja trotz alledem eine sehr schöne Tour war. Mit dem Team sind wir da wirklich zusammengewachsen und also mit dem kompletten Team, mit den sportlichen Leitern. Und ja, ich war einfach, abgesehen von der Bergwertung auch so, habe ich mich super gut gefühlt bei der Tour und dann macht ja Radrennen auch ganz anders Spaß. Mhm. Also ja, Paris habe ich dann wieder genossen, aber ich bin dann, und dann später das Jahr bin ich ja dann auch noch Singapur und Saitama im Bergtrikot gefahren. Mhm. Die Kriterien. Ja, das habe ich dann wieder. Ich meine, ja, man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen, aber wie gesagt, das wird ewig bisschen wehtun.
Stichwort Team. Du bist ja von Beginn deiner Karriere hatten wir es eben schon bei Skills, bist du gefahren und dann bei den Nachfolgeteams. Und dann kam irgendwann der Wechsel zu Cofidis und nach Frankreich. Wie war das? Auch war das ein großer Mentalitätswechsel auch oder war das eine auch menschliche Entwicklung? Wie hast du das wahrgenommen?
Cofidis war ein sehr, sehr großer Unterschied, auf jeden Fall. Ich bin ja bei CCC war ich noch dazwischen. Hm. Das waren internationale Teams und es war auch immer das, wo ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt habe. Cofidis war jetzt natürlich sehr französisch geprägt, was für mich auch kein Problem war. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber für ein internationales Team fahren. Da bin ich ehrlich. Mhm. Trotzdem habe ich natürlich mich in Cofidis, sonst wäre ich da dann noch keine 4 Jahre geblieben. Ich habe mich da im ersten Jahr direkt wohlgefühlt mit den Fahrern dort. Aber vieles war natürlich schwerer als in international ausgerichteten Teams. Und ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wenn ich sage, Cofidis ist nicht überall so professionell wie woanders, was für mich aber auch kein Problem war, weil ich einfach schon in einem Alter war, wo ich auch wusste, was ich machen muss. Mhm. Ja, vom Material her war es auch eine große Umstellung. Also wir hatten dann von Shimano auf Campagnolo und die De Rosa-Räder, die Zeitfahrräder. Mhm. Nicht die schnellsten auf dem Markt, glaube ich. Ja, das waren schon große Umstellungen, aber wohlgefühlt habe ich mich trotzdem. Aber ich bin da natürlich auch gelandet, weil CCC nicht weitergemacht hat. Also bei CCC habe ich mich super wohlgefühlt und ich wollte eigentlich nicht wechseln, aber das Team gab es dann halt einfach nicht mehr. Das war das Problem. Und genau. Mhm. Und rückblickend bin ich jetzt natürlich froh, dass ich bei Cofidis untergekommen bin und die Jahre waren jetzt auch trotzdem super cool. Mein Französisch hat sich nochmal deutlich verbessert. Also ich kann jetzt ganz gut Französisch sprechen, was auch das schön ist.
Wollte ich gerade fragen. Nee, gab es eine Sprachbarriere?
Ja, am Anfang schon, aber da wurde dann natürlich auch Rücksicht genommen zu, ja, aber ja, die Meetings und so, es war alles in Französisch. Also wenn man sich da nicht schnell anpasst, wird man da nicht glücklich. Also das habe ich dann schnell gemerkt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen was den französischen Teams im Weg steht. Also wenn jemand zwei gute Teams zur Auswahl hat, der jetzt nicht Franzose ist, geht der, glaube ich, immer eher zum international ausgerichteteren Team. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die französische Mentalität eigentlich eine sehr schöne ist. Und da noch, ja, nicht so dieses Roboterhafte gefordert wird, wie es jetzt zum Beispiel bei Wismar ist oder so, dass halt wirklich alles getaktet ist und man darf irgendwie so gar nicht aus der Reihe tanzen. Und das ist auch das, warum ich damals von Sunweb weg bin, weil mir das halt nicht mehr so gefallen hat und dass halt alle immer dasselbe machen sollen. Und ja, für mich war das irgendwie ja mehr Stress, als dass es mir dann Spaß gemacht hat. Mhm. Und die französische Mentalität, die es jetzt bei Cofidis war, die fand ich schon echt schön. Und das ist halt auch so ein bisschen das Romantische, was es im Radsport noch gibt. Das ist in den Teams, steht es noch ein bisschen über den, über anderen Sachen. Und das fand ich immer sehr schön. Mhm.
Mhm. Wir haben ja gerade schon über dieses knapp verpasste Bergtrikot gesprochen. Vielleicht können wir generell über so, ich will nicht sagen Tiefpunkte, aber vielleicht Momente deiner Karriere sprechen, wo es ein bisschen schwerer war. Ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht so ein 50-50-Erlebnis. Einerseits viel Aufmerksamkeit gewonnen und leider dann aber knapp das Bergtrikot verpasst. Gab es andere Momente in deiner Karriere, die du so als Tiefpunkte bezeichnen würdest oder auf die du gerne verzichtet hättest?
Es gab natürlich einige schwere Jahre, keine Frage. Das verpasste Bergtrikot. Ja, schon einer der nervigsten. Also es gibt ja solche und solche Tiefpunkte. Manchmal fährt man einfach nicht gut, das wurmt einen natürlich auch. Und Verletzungen haben immer eine große Rolle gespielt bei mir. Also ich hatte ja auch öfter mal Schlüsselbeine gebrochen und Rippen und Ellenbogen und zum Glück nie was mich jetzt dann länger hat oder länger verletzt hat. Das ist alles wieder gut geheilt. Aber das waren so Tiefpunkte auf jeden Fall immer und auch gewisse Phasen, wo es einfach nicht läuft. Da fragt man sich dann halt auch immer, ob man das überhaupt noch weitermachen will. Also das, wenn man trainiert, und das waren für mich eigentlich die schlimmsten Phasen. Verletzung ist halt so, okay, da weißt du, machst jetzt mal zwei Wochen ruhig oder Rolle und dann genießt du die Zeit zu Hause, trainierst wieder ein bisschen und dann geht's halt weiter und dann musst du halt Geduld haben. Und eine Verletzung hat mich jetzt nie länger oder hat mich nie irgendwie, würde ich jetzt nie wirklich als Tiefpunkt bezeichnen, es sind einfach schwierige Phasen, aber das Jahr, wo ich die Etappe bei der Tour gewonnen habe, hatte ich mir im März auch das Schlüsselbein gebrochen. Also das ist nicht das Ende der Saison, wenn man sich das Schlüsselbein bricht oder auch den Ellenbogen, der Ellenbogenbruch, der ist auch schnell wieder verheilt. Und genau, Tiefpunkte für mich waren eher so Phasen, wo man eigentlich den ganzen Winter trainiert hat und vielleicht ein bisschen zu viel, dass man bei den Rennen irgendwie nicht frisch genug war. Und das hatte ich halt so ein paar Mal in meiner Karriere und da habe ich mich immer am meisten drüber geärgert, weil man wirklich viel Zeit investiert hat. Und da hatte ich dann aber auch einfach Trainer, die ein bisschen zu viel wollten oder zu viel nur auf die Nummern auf ihrem Laptop geguckt haben und dachten, ja, ich muss irgendwie noch mehr trainieren und noch intensiver. Und es hat mich dann eigentlich nur rückwärts fahren lassen. Und das fand ich dann immer Zeitverschwendung und damit verschwendet man halt auch. Also man hat ja nur ein paar Jahre seiner Karriere, wo man das Beste rausholen kann. Und ja, wenn man die Zeit damit verbringt, auf dem Rad zu sitzen und dann davon eher schlechter wird. Also dieses Borderline-Übertraining hatte ich halt ein paar Mal in meiner Karriere und das, ja, das würde ich, ja, da habe ich immer gesagt, boah, es passiert mir nie wieder und es hat dann doch noch ein paar Mal passiert. Ja, weil ich halt auch immer jemand war, der, ja, der immer seinen Trainingsplan erfüllen wollte und ja, also ich habe schon immer 100% trainiert und manchmal noch ein bisschen mehr. Und das stand mir vielleicht auch manchmal im Weg, dass ich manchmal mehr hätte auf meinen Körper hören sollen, gerade wenn es nicht so lief. Also gerade letztes Jahr war so ein Jahr, wo ich irgendwie gar nicht vorangekommen bin. Keiner so richtig wusste, woran es liegt. Irgendwie vielleicht so Long-Covid oder sowas. Ja, aber ja, das war extrem nervig und das waren immer so die Tiefpunkte, die ich so hatte.
Du sprichst gerade Corona an. Du warst ja da auch bei Tokio 2021 damals, ich glaube, 10 Tage in Quarantäne in diesem, ja, weiß nicht, kann man es Hotel nennen oder war es eher eine Kaserne? Also was man da so gelesen und gehört hat, waren die Bedingungen da ja nicht so toll. War das auch ein Tiefpunkt, der natürlich jetzt nicht direkt rein sportlich messbar ist, aber der natürlich mit deinem Sport und deinem Beruf zusammenhängt?
Ja, das war ein Tiefpunkt, weil ich halt das Olympiarennen verpasst habe, was für mich in dem Jahr ein Riesenziel war. Und ja, das hat und ja, Olympia ist halt nur alle 4 Jahre und ich wäre halt gern, ich bin das, was es ein bisschen versöhnlich gemacht hat, ist, dass ich in Rio schon gefahren bin und Rio auch die wirkliche Olympia-Experience war. Tokio war ja so im Schatten von Covid. Und gerade in Japan, die sind halt super streng, was das angeht. Da kam halt gar keine olympische Stimmung auf. Also wir waren ja nicht mal im olympischen Dorf vorm Rennen. Wir waren ja in einem Hotel am Mount Fuji. Also wir waren ja eigentlich ziemlich weit weg von Tokio. Und da kam halt überhaupt keine Olympiastimmung auf. Dann kam noch dazu, dass ich nach der Tour gar nicht erst zu Hause war, sondern direkt. Also da war man dann auch irgendwie von Natur auch mental noch so ein bisschen ausgebrannt. In Rio war ich, glaube ich, noch über eine Woche dann dazwischen, zwischen Tour und Rio war ich nochmal zu Hause. Es war einfach eine Woche später, glaube ich. Und ja, da hat mich das dann gar nicht so gestört, weil ich halt Rio schon gefahren bin, aber trotzdem war es halt einfach Olympia verpasst wegen sowas. Und dann rückblickend muss man auch sagen, dass ich ein Jahr später mit demselben Infekt, also Corona wurde ja immer mit CT-Werten gemessen und alles über 30 ist eigentlich gut. Da gilt man als nicht ansteckend. Das ist nur eine ganz, ganz geringe Virusbelastung. Und ich hatte immer über 30, wo halt auch alle deutschen Ärzte gesagt haben, boah, setz den doch in den Flieger mit einer Maske und lass den nach Hause. Aber in Japan galt es halt, warst du eigentlich todkrank schon. In Japan zumindest. Und ja, ein Jahr später gab es dann die Regelung, dass man mit Covid ja die Tour weiterfahren darf, wenn man CT-Wert über 30 hat. Und das war halt auch dann auch das Absurde, dass ich da 10 Tage in Quarantäne saß. Und ein Jahr später hätte ich halt Olympia starten können. Und da hätte wahrscheinlich ein Test. Da war auch das mit dem Testen gar nicht mehr so, wenn man keine Symptome mehr hatte. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein Tiefpunkt, obwohl ich dann die Quarantäne sehr mit Humor nehmen konnte, weil ich halt wusste, okay, du kommst jetzt hier aus der Nummer nicht raus. Und ich habe es dann ehrlich gesagt auch nach der Tour ein bisschen genossen, so komplett abgeschottet zu sein. Und einfach 10 Tage wusste ich, okay, mir kann jetzt eigentlich keiner auf die Nerven gehen. Jetzt muss ich da nicht zum nächsten Rennen und ich muss nicht das und das machen, ich muss nicht trainieren. Klar, das Hotel war nicht so schön, aber ja, ich ja, hab's über mich ergehen lassen und tatsächlich war dadurch auch wieder irgendwie paar lustige Instagram-Stories gemacht und die Leute haben alle geschrieben. Ich bin dann zum Teil gar nicht hinterhergekommen, da die ganzen Reaktionen und Nachrichten zu lesen. Also es war auch relativ witzig, die ganze Erfahrung, auch wenn mir 10 Tage dann am Ende natürlich auch ein bisschen lang waren. Ja.
Wir haben über die Professionalisierung schon gesprochen, die der Radsport erlebt hat in den 16 Jahren, wo du Radprofi warst. Wie hat sich der Radsport noch entwickelt in diesen 16 Jahren? Ja, vielleicht auch Rennradtechnik, aber auch die Fahrweise, die Art, wie in den Rennen gefahren wird?
Ja, also hat sich natürlich auch sehr viel verändert. Alles, wenn man so will, also wenn man jetzt irgendwelche Fotos von 2009 sieht oder 2010, wie die Trikots noch flattern, die Helme, ja, also eigentlich wirklich alles. Die Räder mit außen verlegten Zügen und null Aerodynamik eigentlich. Und ja, also da hat sich in den letzten 15 Jahren super viel getan. Und ja, ich habe als Profi das erste Mal ein Wattmesser am Rad gehabt. Also so wie ich 2009 Profi geworden bin, würden mich die Juniorenfahrer auslachen von heute, die halt schon ganz genau wissen, wie viel Watt und so. Und ich konnte damit eigentlich gar nichts anfangen. Ich hatte noch nie ein Wattmesser und habe das halt auch immer nur so am Rand mal raufgeguckt auf die Wattzahlen, wenn ich trainieren war. Und dachte mir dann so, ja, ist halt nur für meinen Trainer interessant und jetzt ist ja alles so genau gesteuert, dass man, ja, also jetzt die letzten Jahre musste ich mir manchmal mein Trainingsprogramm aufschreiben oder einen Screenshot machen und dann zwischendurch mal nachgucken, weil ich mir das gar nicht alles merken konnte. Wie viel Minuten im Wechsel mit wie viel Watt und so, und es ist halt alles ja so wissenschaftlich geworden, dass es halt mit Radfahren schon fast gar nichts mehr zu tun hat. Also manche Trainings wären leichter auf der Rolle zu machen, weil also da gibt's gar nicht so Berge, wo man das fahren kann. Und hier im Schwarzwald gibt's eigentlich schon alles, was man braucht. Aber selbst hier ist manchmal schwer, ja, dann mit so und so viel Pause und mag's halt auch nicht so. Ich fahre halt immer gerne eine Runde und nicht immer irgendwie einen Berg hoch und runter. Ja, so Sachen halt. Und Fahrweise im Feld hat sich sowieso auch super geändert. Also jetzt, meine WM wurde mit einem 100 Kilometer Solo gewonnen. Das gab es jetzt, glaube ich, auch lange nicht. Es geht immer früher los, hat man das Gefühl, dass die großen Fahrer attackieren und wird einfach aggressiver gefahren. WM ist jetzt kein gutes Beispiel, aber die Rennen sind natürlich auch kürzer geworden. Bei den Grand Tours, die Etappen gibt es jetzt öfter mal so kurze, knackige Etappen, um den Sport natürlich auch interessanter zu machen, was ich sehr gut finde. Aber dadurch wird natürlich auch, fährt man manchmal Bergetappen dann wie ein Zeitfahren, dass es halt wirklich von Kilometer Null direkt losgeht und man halt den ganzen Tag gefühlt ja Zeitfahren macht. Ja, und dadurch ist der Sport natürlich auch wieder an die ähnlichen Zeiten rangekommen wie in den 90ern, wo viele Leute sagen, es geht ja ohne Doping gar nicht. Jetzt auch mal das Thema leider ansprechen zu müssen, aber natürlich das, was ich so mitkriege von Leuten, die sich jetzt, die den Sport von außen so sehen. Naja, natürlich fahren wir schneller als die damals, weil wir müssen halt vor dem letzten Berg keine 200 Kilometer Etappen fahren und die Räder sind super steif. Also wenn ich jetzt Bilder aus den 90ern sehe, frage ich mich, wie die überhaupt so schnell fahren konnten, wie wir jetzt. Und gut, frage ich mich nicht, weil ich es jetzt im Nachhinein weiß, wie das ging damals. Dass die Rekordzeiten fahren konnten, Alpe d'Huez und so weiter. Aber ja, wenn man sich das jetzt überlegt, also natürlich ist der Sport natürlich jetzt schneller geworden und dazu muss man ja sagen, welcher Sport ist nicht schneller geworden. Das sieht man auch in der Formel 1 oder überall, wo auch Material eine Rolle spielt, natürlich. Unser Material ist halt einfach auch ein Riesenfaktor am Radsport. Meine, ja, wenn man jetzt auch dieses Jahr sieht, wie weit gegangen wird mit diesen Helmen von Wismar Liesebike, die Zeitfahrhelme zum Beispiel.
Ja.
Oder bei der Tour die Brille von Dylan van Groenewegen. Sind natürlich alles. Es wird langsam lächerlich, wie viel jetzt gemacht wird, um nochmal 1-2 Watt rauszuholen. Aber das zeigt halt auch, wie weit der Sport gekommen ist. Also bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, da genau hin. Was wünscht sich der jetzt Radsport-Fan, sage ich einfach mal, Simon Geschke, wie sich der Radsport weiterentwickelt? Was würdest du gerne sehen in den kommenden 2, 3, 4, 5 Jahren?
Ah, eine gute Frage. Also als Fan würde ich mir natürlich, aber gut, das hängt auch damit zusammen, dass ich Ex-Fahrer bin, wünsche ich mir, dass es in der, vor allem der Sicherheitsaspekt besser wird. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich wünschte mir, dass da die Zeit und Arbeit reingesteckt wird, die in die Materialentwicklung geht, genauso auch da reingeht. Aber das ist natürlich, da muss die UCI dann natürlich auch mitspielen. Und als Fan würde ich mir, ja, eigentlich ist der Radsport so, wie wir es jetzt haben, würde ich sagen, schon sehr, sehr cool. Also man sollte das jetzt genießen, dass es so Fahrer gibt wie Pogacar, die wirklich jedes Rennen, ja, er fährt super instinktiv und ja, jedes Rennen ist so ein bisschen eine Wundertüte. Klar weiß man, dass er irgendwann angreift, aber also die Leidenschaft, die er hat und was ihn auch abhebt von jemandem wie Vingegaard, weshalb ich auch ein bisschen mehr Fan von Pogacar bin, ist, dass er halt auch probiert, Sanremo zu gewinnen. Er hat auch schon gesagt, dass er probiert, Roubaix zu gewinnen. Flandern hat er schon gewonnen. Das finde ich halt absolut einzigartig. Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, dass jemand, ich glaube, der letzte war Bernard Hinault, der Flandern und eine Grand Tour gewonnen hat, nicht im selben Jahr, aber in der Karriere. Normalerweise dachte man, so Fahrer kann es gar nicht mehr geben, weil halt alles so spezialisiert ist. Und wenn man Grand Tour Fahrer ist, muss man sich darauf spezialisieren. Und ja, aber der schreibt so die Geschichte gerade ein bisschen neu und das sollte man als Fan auf jeden Fall genießen. Und also da weiß ich gar nicht, was man sich noch mehr wünschen kann. Natürlich wünsche ich mir, dass es ein bisschen weniger dominant ist vielleicht als dieses Jahr, weil es da schon ein bisschen, ja, fast langweilig war. Wenn er jedes Rennen gewinnt, kann man fast froh sein, dass er Olympia nicht auch noch gefahren ist. Aber allgemein finde ich schon sehr, sehr spannend, auch bei den Klassikern mit Van Aert und Van der Poel. Und da werden jetzt sicherlich auch noch immer wieder neue Fahrer kommen. Aus deutscher Sicht habe ich natürlich da auch das da. Oder ja, sieht man jetzt, dass gute neue Fahrer auch hochkommen, was sehr cool ist. Also ich freue mich die nächsten Jahre auf jeden Fall auch den Sport weiter zu verfolgen als Fan. Und kann ich dann mehr rennen. Hoffentlich habe ich dann noch genug Zeit, die Rennen zu verfolgen. Mhm. Aber ja, ich saß auch jetzt, also ich war immer Radsportfan. Immer wenn ich, also ich glaube, ich kenne viele Teamkollegen oder andere Profis, die nicht jedes Rennen gucken. Aber die großen Rennen habe ich immer geguckt. Also zum Teil dann auch gesagt, ich möchte an dem Tag nicht lang trainieren, dass ich so ein Rennen wie Roubaix halt dann nicht verpasse. Und so Sachen. Aber ja, ich habe mir auch, wenn Katalonien-Rundfahrt läuft oder so, habe ich dann auch immer nach dem Training mal angemacht. Also das werde ich beiläufig immer laufen haben.
Stichwort Roubaix, das bist du, glaube ich, selber nie gefahren. Also nur bei der Tour, glaube ich, Kopfsteinpflaster, ne?
Also Flandern und Roubaix bin ich nie gefahren. Stand jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Wunschliste, bin ich ehrlich, weil ich...
Ich wollte gerade fragen.
Flandern war tatsächlich auch, weil ich ja Anfang meiner Karriere doch sehr viel explosiver war, war das wirklich immer eine Diskussion, dass ich das gerne mal fahren würde, beziehungsweise auch das Team wollte, dass ich mal fahre. Aber es hat sich dann nie ergeben, weil dann Baskenland-Rundfahrt war dann halt immer attraktiver für die Ardennen-Klassiker und die Ardennen-Klassiker waren halt was ich wirklich gut konnte. Und Flandern fahren und dann Baskenland-Rundfahrt, auch harte Kombination und da hat sich das nie ergeben und Roubaix wollte ich tatsächlich nie fahren. Also genau, ja, wir sind bei der Tour ja öfter mal über das Kopfsteinpflaster von Roubaix gefahren. Ich glaube, vor 2 Jahren sind wir, glaube ich, fast die Hälfte ein halbes Roubaix gefahren und das hat mir tatsächlich gereicht. Also es ist schon nicht einfach, obwohl ich auf Pflaster eigentlich ganz gut zurechtkomme. Was mir eher im Weg steht, ist dieser wahnsinnig krasse Positionskampf. Also da war halt immer ein Fahrer, der schnell die Hand an Bremsen hat, weil ich halt ja nach den Stürzen, die ich hatte, oder allgemein kein super aggressiver Fahrer war und da hast du bei dem Rennen keine Chance. Und auf dem Pflaster selbst habe ich mich nicht unwohl gefühlt. Hatte da auch immer so den Druck, dass ich dann eher auf dem Pflaster mal ein paar Positionen gut gemacht habe. Aber davor war wirklich Mord und Totschlag, um erstmal vorne auf den Sektor raufzukommen. Da hatte ich keine Chance.
Jetzt haben wir über den Radsportfan Simon Geschke schon ein bisschen in die Zukunft geguckt. Was macht denn der, entschuldige das Wort, Radsportrentner Simon Geschke jetzt? Was macht der beruflich? Wie geht's weiter? Du hast gesagt, am Anfang So ganz klar ist es noch nicht, aber was kannst du dir vorstellen oder was sind vielleicht auch schon Projekte, die du angeleiert hast?
Vorstellen kann ich mir ja einiges. Irgendwann muss ich natürlich da mal einen Schluss fassen. ja, ich will auf jeden Fall, kann ich schon mal vorwegnehmen, ich würde sehr gerne im Sport bleiben und ich denke, so die Richtung, wo es hingeht, weil ich da natürlich am meisten Expertise habe und da sicherlich halt auch einfach im Sport weiter wertvoller bin, als wenn ich jetzt irgendwas ganz anderes machen würde als Quereinsteiger. Und Projekte gibt. Ja, ich habe jetzt nächstes Jahr, genau, hatten wir es ja vorhin schon, gibt's hier in Freiburg gibt's ein Radsportcamp. Und da werde ich 3 Tage mitfahren mit den Leuten, die sich da hoffentlich dann zahlreich anmelden. Das finde ich sehr schön, weil ich da natürlich dann auch wieder, die werden jetzt vielleicht nicht alle Hardcore Simon Geschke-Fans sein, aber ich hoffe natürlich, dass die mich nicht komplett vergessen haben jetzt in dem halben Jahr. Und hoffe ich, also da ist dann halt die Nähe zu Fans wieder da, zu Gleichgesinnten. Und denen kann ich dann hier so ein bisschen die Region zeigen, weil ich halt das natürlich auch vermissen werde, dass ich hier, also der Schwarzwald ist halt einfach super schön und ich bin hier immer super gerne trainieren gefahren. Und das wird jetzt in nächster Zeit, also ich werde natürlich keine 5-6 Stunden mehr Straße fahren. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Mal sehen. Vielleicht kommt es doch anders, aber ich werde natürlich, die Umfänge werden halt geringer und da werde ich halt manche Ecken im Schwarzwald nicht mehr sehen und das Camp ist dann wieder ja eine ziemlich coole Möglichkeit, dann den Leuten das zu zeigen und da auch mal wieder selbst lang zu fahren, weil ja, alleine werde ich da wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Dafür ist der Sport dann doch zu hart. Also ich bin hier zum Teil im Schwarzwald an Runden mit 4.000, 5.000 Höhenmetern gefahren. Das muss ich mir jetzt als Rentner dann nicht mehr antun. Und genau, da tun es dann halt auch mal 2-3 Stunden mit nur 1-2 Anstiegen. Ja, und das ist eine Sache, die ich mache. Aber so ganz konkret haben wir jetzt weiter oder habe ich jetzt weiter noch nichts geplant, weil jetzt erstmal die Familie ein bisschen im Vordergrund steht und ich wollte dann halt auch bewusst wirklich nichts machen Anfang nächsten Jahres, um mich da ein bisschen erstmal wieder selbst zu finden quasi, abzutrainieren auch. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also ich bin ja immer jemand, der sehr auf seinen Körper geachtet hat und ich will auch unbedingt weiter trainieren und fit bleiben. Jetzt nicht nur auf dem Rennrad, sondern eher mal auf dem Mountainbike oder auf dem Gravelrad oder joggen gehen. Krafttraining mache ich sehr gerne. So mal dann peil die 70 Kilo an, statt meine 62. Also ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr ja nicht mehr aussehe wie unterernährt, was ja das größte Kompliment ist, was man einem Radprofi machen kann, dass er schlecht aussieht.
70 Kilo peilen wir auch an, aber von der anderen Richtung.
Ja, treffen wir uns in der Mitte. genau, und dann habe ich noch ein Projekt hier in Freiburg mit einem Hotel zusammen, wo wir Höhentraining machen. Das ist ein Projekt, wo ich mich mehr einbringen will, weil ich das einfach eine super Sache finde für den Radsportnachwuchs, vor allem in Deutschland.
Was ist das genau?
Das ist ein Hotel und wir haben da einen riesen Generator in der Tiefgarage stehen, der Sauerstoff filtern kann. Das heißt, der kann Luft machen, die den Sauerstoffgehalt wie auf 8000 Meter hat. Und diese Luft kommt über Leitungen in die Hotelzimmer. Die Hotelzimmer sind relativ dicht. Das heißt, man kann dann in dem Zimmer kann man die Höhe simulieren, ohne die Nachteile. Also man hat alle Vorteile, ohne die Nachteile von realer Höhe. Das heißt, es ist nicht so kalt wie auf, wenn man jetzt sagt, also ich habe es ja selbst gemacht, 3-mal dieses Jahr, ich war immer auf 2500 Meter. Und da ist es natürlich super kalt, gerade im Winter, da kann man eigentlich gar nicht Rad fahren. Aber selbst im Mai ist es da so, dass man da eher noch mit der Thermojacke dann bergab fährt. Genau, und da kann man in den Zimmern quasi die Höhe einstellen von 300 bis auf 8000 Meter, wenn man will. Also was vielleicht für Bergsteiger dann wieder interessant ist. Für Radsportler jetzt nicht so. Ich erzähle es jetzt mal lieber nur aus der Radsportperspektive.
Ja, die Höhenkrankheit, die kann keiner brauchen.
Genau. Und Höhentraining ist jetzt halt, das hat sich halt auch super viel geändert. Seit Anfang meiner Karriere, das haben halt vor 10, 15 Jahren haben das halt die Leute gemacht, die aufs Podium bei der Tour fahren wollten, so ungefähr. Wenn man jetzt zur Tour fährt,
kann man sich sicher sein, 90% des Feldes haben Höhentraining gemacht dieses Jahr. Die ersten gehen im Januar schon hoch. Also es gibt, ich glaube, Wismar Liese Bike ist ja immer so das Beispiel für das professionellste Team. Die sind wochenlang, sind die auf Teneriffa, auf dem Tede und ist natürlich auch super. Also was mich immer gestört hat, ich war natürlich auch schon gezwungenerweise in Höhentrainings. Wir waren immer in den französischen Alpen in Digne und es ist halt super öde. Also da hat im Sommer halt dann nichts offen. Im Mai liegt da oben noch Schnee. Man fährt zum Teil dann mit dem Auto runter zum Trainieren und oder mit dem Auto wieder hoch, weil man natürlich am Ende dann immer wieder einen 18 Kilometer Anstieg hat. Auch ein bisschen zäh. Und so Sachen halt. Und das fällt halt mit dem Hotel alles weg. Also man kann ein vollwertiges Höhentrainingslager machen. Man hat die Vorteile, dass man hier alle Trainingsbedingungen hat, die man will. Man kann zum Beispiel, was auch in Alpen und auf Teneriffa nicht geht, man kann halt auch mal komplett flach fahren, wenn man sich mal nicht so gut fühlt. Ich war auch mal in einem Höhentrainingslager in Tini, war ich mal ein bisschen kränklich. Und dann sitzt man da auf der Höhe. Im Hotel kann man dann halt auch mal auf 1800 runtergehen und muss nicht gezwungenermaßen auf 2500 bleiben, sodass der Körper sich vielleicht dann wieder ein bisschen schneller regeneriert. So Sachen. Man kann dann auch mal, wenn man sich gut fühlt, sagen, man geht mal noch höher auf 3000 Meter oder so. Und ja, das sind halt einfach wirklich viele Vorteile und die Idee natürlich jetzt auch nicht ganz selbst gehabt. Es gibt in Denia gibt's ein ähnliches Hotel, wo es Zimmer gibt mit dieser Höhensimulation. Und das haben wir jetzt quasi 1:1 hier in Freiburg gemacht. Und das gibt es so in Deutschland nicht. Da sind wir quasi die Ersten. Das war mir natürlich auch wichtig, dass es jetzt nicht schon fünf gibt. Weil das natürlich, weil ich das finanziert habe. Und ja, freue mich aber, dass das jetzt schon angenommen wurde.
Und da kann man dann als wahrscheinlich ambitionierter Amateur kann man hin, aber auch als Mannschaft, als Verein oder halt als Trainingslager.
Wir hatten jetzt schon dieses Jahr alles da. Wir hatten Georg Steinhauser zum Beispiel auch vor dem Giro da, der dann auch gleich eine Etappe gewonnen hat. Das war natürlich sehr gute Werbung fürs Höhentraining generell, aber auch für unser Hotel. Und dann hatten wir Hobbyfahrer da, der hat sich auf dem Riderman hier im Schwarzwald vorbereitet, hat dann auch in seiner Altersklasse gewonnen, also ambitionierte Hobbyfahrer. Hatten wir vom Kurzen, hatten wir aus Hamburg das Stevens Cyclocross-Team, Stevens Racings-Team heißt es, glaube ich, mit Nachwuchsfahrern. Und das ist halt auch das, wo mir das Herz dann quasi aufgeht, dass man halt was erschaffen hat, dass Nachwuchsfahrer halt was haben, weil ich weiß halt auch, wie es ist. Das Budget ist halt einfach nicht dasselbe wie bei Wismar Liese Bike, dass man halt 10-mal im Jahr nach Teneriffa fliegen kann. Und man kann auch nicht immer aus der Schule raus, also das weiß ich auch von früher. Und da ist man natürlich in Freiburg relativ schnell und kann dann trotzdem vollwertiges Höhentraining machen. Und genau, die waren 10 Tage da und hatten einen Fahrer, den U23-Fahrer, die anderen waren noch Junioren und ein paar Mädels waren noch mit. Und der U23-Fahrer war dann im Höhentraining bei uns.
Ja, cooles Projekt. An dieser Stelle.
Wir hatten genau alles schon, ja, und hoffen natürlich dann auch, dass es noch sportartenübergreifend dann weitergeht, aber jetzt gerade hatten wir natürlich viele Radsportler und aber gut, Höhentraining ist ja in allen Sportarten jetzt irgendwie ein sehr, sehr heißes Thema.
Ja, viel Erfolg dafür. An der Stelle der Hinweis, wir werden bei unserem Roadbike Camp, was wir mit dir veranstalten in Freiburg, nicht in dem Hotel sein. Wir werden in einem anderen Hotel sein. Trotzdem ganz kurz da die Rahmendaten. Ende Mai wird es stattfinden. Verlängertes Wochenende in Freiburg und ein zweites Camp gibt es dann Anfang August, eine Woche in den französischen Alpen. Da fahren wir dann die bekannten Tour de France Pässe, da sind wir am Col de la Madeleine, Col de la Croix de Fer, Corme de Roseland. Und du wirst da dabei sein, du bist bei den Touren dabei, du bist abends bist du dabei, du stehst für Gespräche zur Verfügung und es geht einmal um das Fahrradfahren, natürlich immer so 100 bis 150 Kilometer Länge bis zu 2500 Höhenmeter, also eine gewisse Kondition sollte man mitbringen, 20 bis 25 km/h im Durchschnitt. Das wird für dich wahrscheinlich ungewohnt sein, sich darauf einzustellen. Aber ja, soll auch einfach eine schöne Zeit sein.
20 bis 25 km/h Col de Madeleine hoch.
Stimmt. Ja, das stimmt. Soll eine schöne Zeit sein, schöne Hotels, gutes Essen, auch ein bisschen Urlaub. Das ist die Idee von den Roadbike Camps mit Simon Geschke. Wer sich dafür interessiert, gerne mal vorbeischauen auf mycyclingcamp.com. Weiteres Projekt hast du eben schon angesprochen. Du wirst Papa, also ganz große neue Herausforderung auch dafür. Ja, alles Gute. Kannst du dir als anderes Projekt jetzt vorstellen, irgendwie, das haben ja auch manche Profis gemacht, Gravel-Profi zu werden oder irgendwie so im dem Sport irgendwie noch erhalten zu bleiben und nochmal mit wirklicher sportlicher Ambition, oder ist das Thema abgeschlossen?
Also Rennfahren reizt für mich tatsächlich gerade im Moment gar nicht, aber ich bin jetzt auch niemand, der sofort alles ausschließt. Also vielleicht juckt es mich dann nächstes Jahr irgendwie doch mal. Aber ja, jetzt gleich eine Gravel-Karriere planen, nee, also das reizt mich nicht. Ich folge zum Beispiel Paul Voss auf Strava und meinem ehemaligen Teamkollegen Greg van Avermaet. Also ich sehe, was die trainieren. Und also ich sehe, Gravel-Rennfahren ist nicht mehr wie vor 5 Jahren. Das ist da so ein bisschen easy-peasy und ja, lustig, zwischendurch Bier trinken. Das ist halt schon echt ein ernstzunehmender Sport geworden jetzt. Und also ich habe so meine Eckpfeiler, was ich gesagt habe, was ich nach meiner Karriere nicht mehr unbedingt machen will. Und das ist halt um jeden Preis, bei jedem Wetter raus aufs Rad müssen. Und ich glaube, wenn man ein guter Gravel-Profi sein will, muss man das. Und dann muss man ja jetzt vielleicht nicht bis ins allerletzte Detail wie als Straßenfahrer. Aber ich glaube, man muss schon auch wieder sehr, sehr viel Entbehrung machen. Und das will ich eigentlich nicht mehr. Also und dann so nur so aus Spaß Gravel-Rennen fahren, weiß ich nicht, ob es mir dann so viel Spaß macht, wenn man dann ja nur hinterher feiert. Also ich fahre sehr gerne Gravel. Ich habe auch ein Gravelrad. Und jetzt übers Wochenende kommen auch ein paar Freunde von mir zu Besuch. Und dann fahren wir das ganze Wochenende Gravel, 1-2 Stunden. Und das macht mir dann auch mega viel Spaß, aber da weiß ich halt, ja, da brauchst du keine Rennen fahren. Und ja, mal gucken, wie fit ich nächstes Jahr noch bin. Wenn, dann fahre ich mal aus Spaß. Also ein paar Sachen habe ich schon im Hinterkopf. Vielleicht mal als ein oder andere Mountainbike-Rennen. Gravel, wie gesagt, auch, wenn sich was anbietet. Aber ich werde jetzt hier nicht nächstes Jahr irgendwie Gravel-WM als Ziel haben. Oder boah, also das kann ich mir schlecht vorstellen gerade, weil ich ja, wie gesagt, mehr zu Hause sein will und mehr den Sport jetzt halt auch wirklich genießen will, weil Radfahren hat mir immer Spaß gemacht und es macht mir auch nach wie vor Spaß. Und ja, aber dieses 4-5 Stunden bei 3 Grad und Nebel, also das will ich jetzt dann wirklich so hinter mir lassen. Ne? Das ist halt natürlich auch das, was das Ganze dann natürlich auch schnell mental fordernd machen kann.
Ja, dann kommen wir zum Abschluss noch zu einer Rubrik, die wir immer besprechen, wenn wir Radprofis oder zumindest solche, die es vor kurzem noch waren, zu Gast haben, und zwar die wirklich wichtigen Radsportfragen. 10 Entweder-Oder-Fragen, wo du dich für eine der beiden Optionen entscheiden darfst und natürlich gern auch mit einer kurzen Begründung oder vielleicht auch Anekdote, je nachdem, was dir dazu einfällt. Ich würde mal anfangen mit unserem Klassiker: Disc oder Felgenbremse?
Disc. Einfach, ja, habe ich mich sehr gut dran gewöhnt. Und ja, Rennen fahren im Regen mit Felgenbremse. Also ja, wenn als alle Felgenbremsen hatten, war es noch okay. Aber wo es dann losging, dass ein paar Teams Scheibenbremsen hatten schon und ein paar Teams Felgenbremsen, und bei CCC hatten wir lange noch Felgenbremsen. Boah, es hat nicht so Spaß gemacht, wenn man später bremst als der vor einem, oder später bremsen kann, weil die Bremsen nicht so ziehen. Ja. Nee, von daher Disc.
Riegel oder Gel?
Riegel.
Laufen oder Kraftraum?
Schwierig. Macht mir beides sehr viel Spaß. Aber im Moment noch Kraftraum, weil Laufen habe ich jetzt noch nicht angefangen, und da muss man sich ja als Radfahrer extrem langsam rantasten. Also ich habe das ein paar Mal während meiner Karriere gemacht, hatte so höllischen Muskelkater und sofort hat alles gezwickt hinten.
Muskelansätze und Sehnen haben sie alle gemeldet, wo man sich denkt, man ist eigentlich voll fit und kann nicht mal ein paar Kilometer joggen gehen. Ist schon bitter, was man, wie man so sportlich Fachidiot werden kann. aber ja, ich will mehr laufen gehen jetzt im Winter. Ja, das ist schon eine schöne Sportart.
Vielleicht an der Stelle ganz kurz, unsere nächste Podcast-Folge wird sich um Alternativsportarten drehen, wo wir mit einer Sportwissenschaftlerin genau dieses Thema besprechen, wie man am besten einsteigt.
Oder ich würde jetzt mich für Laufen entscheiden statt Kraftraum, weil man halt draußen ist. Schon ein bisschen schöner.
Reifen mit Schlauch, also Schlauch oder Tubeless?
Im Training Schlauch. Ich bin gar nicht so ein Fan von Tubeless. Wir hatten auch bei Cofidis tatsächlich kein Tubeless.
Okay.
Ich hatte mal Tubeless im Training und es war die Hölle, weil da hatte ich dann ein Loch, was nicht dicht geworden ist. Und man hat ja dann nicht wie auf dem Mountainbike oder Gravelrad diese Salamis. Nee, also von daher im Training immer mit Schlauch. Da habe ich, also wechsle ich lieber mal einen Schlauch, als die Sauerei da mit der Milch zu haben. Für die Montage sehr viel schöner und im Rennen, Rennen fahre ich ja nicht mehr. Von daher Schlauch. Ja.
Bist du eigentlich einer, der selber gerne am Fahrrad rumarbeitet? Rumschraubt?
Ja, ich schlauch auch gerne, aber ja, wenn es gut werden muss, bin ich dann aber eher dann, also ich, so ein paar Sachen kann ich natürlich selbst machen, aber ja, jetzt so stundenlang am Rad schrauben ist jetzt nicht so mein Hobby. Ja.
Okay.
Berghoch oder bergrunter?
Berghoch.
Wir fragen dich das in 2 Jahren nochmal, wenn die 70 Kilo dann stehen.
Regen oder Rolle?
Boah, Regen.
Hören wir öfter die Antwort.
Ja. Tatsächlich, ja.
Campagnolo, Shimano oder SRAM?
Shimano.
Bist du auch, glaube ich, zu 99% in deiner Karriere gefahren, oder?
Ey, ich bin gar kein Campagnolo-Fan. Also, puh. Wir hatten es ja ein Jahr bei Cofidis oder 2 Jahre und war eigentlich immer Ärger. Ich hatte noch nie so, dass ich mein Trainingsrad musste so oft irgendwo hin und ja, am Gravelrad hatte ich jetzt auch noch Campagnolo und die spinnt auch noch rum.
Okay. Ja, also Campagnolo Ambassador ist wahrscheinlich jetzt berufsmäßig nicht das, wo du es drauf anlegen wirst.
Nee, anscheinend nicht.
Oder Produktentwickler bei denen werden. Und
das wäre natürlich, ja.
Aber wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Ja, das stimmt.
Ja. Aero oder Leichtbau?
Leichtbau. Leicht und steif, ja. Also das schönste Rad, was ich in meiner Karriere hatte, ich werde noch bis Ende Dezember bezahlt von Cofidis, aber das schönste Rad, was ich hatte, war tatsächlich das Giant TCR. Das war super leicht und steif. War dadurch leider nicht so aerodynamisch, was ein bisschen natürlich schlecht war im Rennen auch zum Teil, aber mit dem bin ich super gern gefahren. Ja. Das Look war jetzt einfach ein sehr guter Kompromiss, weil das war halt so ein Allrounder, das war nicht super Aero, das war jetzt nicht das super Aero-Rad, er hatte sehr gute Aero-Werte auch und trotzdem noch relativ leicht und steif auch. Also so Räder finde ich auch immer super schön, das Specialized ist ja so ähnlich und so die ganz krassen Aero-Räder finde ich halt einfach nicht so schön. Und da ist halt immer die Frage, wie viel, also berghoch bringt Aerodynamik halt auch nicht so viel. Also so ein schönes Allround-Rad. Das neue Propel von Giant ist sehr gut. Look fand ich auch, also jetzt privat habe ich auch noch einen Look. Habe ich dann eins gekriegt, was ich nicht abgeben musste. Das fahre ich super gerne mit schönen Laufrädern. Ist das auch ein super schönes Rad. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Leichtbau und diese ganz krassen Aero-Räder, wie das zum Beispiel das Canyon oder die finde ich einfach nicht so schön.
Du magst auch klassisch.
Auch das Cervelo, dieses Aero-Rad von Cervelo, finde ich optisch
fährt wahrscheinlich super cool, wenn du geradeaus fährst und fährst wie auf Schienen. Aber ja, nee, ich mag es dann doch eher klassisch, ja.
Kettenöl oder Kettenwachs?
Wachs habe ich noch nie ausprobiert. Aber soll ja die Zukunft sein. Aber ich bin zurzeit noch bei Kettenöl und bleib dabei auch erstmal. Ja, also Öl.
Also ich bin vor über einem Jahr umgestiegen auf Wachs. Ich gehe nicht mehr zurück. Also,
okay, ja, sagen ja alle, die es machen. Ja.
Ja.
Er hat aber auch noch nicht alle in der Redaktion überzeugen können. Also wir.
Ja. Ja. Also ein bisschen Kette abmachen, wachsen, ist halt auch ein Aufwand, ne?
Immer wenn ich mal an euren Rädern schrauben muss, dann habe ich mal schwarze Finger und fluche immer wie ein Rohrspatz.
Letzte Frage, Bräunungskante pflegen oder vermeiden?
Vermeiden.
Also fährst du dann mit hochgekrempelten Ärmeln im
das
Sommer
nicht, durch den Schwarzwald? Nee, mache ich nicht. Aber ich bin dann einfach nach dem Training viel im Garten.
Okay.
Ja, dass man überall braun ist. Mhm. Aber im Training, nee, das ist wieder so, im Training so Socken runterkrempeln und Hose hochkrempeln, das geht nicht. Also da bin ich sehr eitel, was das angeht. Das geht nicht. Habe ich auch schon gemacht, aber nee, da habe ich an mir runtergeguckt und da fühle ich mich nicht wohl.
Mhm. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Simon, für deine Zeit, für diesen Podcast und alles Gute für die kommende Zeit, vor allen Dingen auch. Die Familie, aber auch das Einfinden in dieser neuen Lebensphase.
Dankeschön.
Wir sind sehr froh, dass da wir ein bisschen der Teil davon sind beim Roadbike Camp im Mai in Freiburg und im August in Frankreich. Und wir freuen uns sehr auf diese Zeit. Wird auch natürlich von Roadbike jemand mit dabei sein.
Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Also wird nächstes Jahr dann erstmal trainingsmäßig mein Highlight, dass ich dann wieder fit bin. Mein nächster Höhepunkt.
Also ich, ohne jetzt auch unseren Leserinnen und Lesern zu nahe zu treten zu wollen oder uns Redakteuren, ich glaube, du musst nicht fürchten, abgehängt zu werden.
Abgehängt nicht, aber ich will mich auch nicht blamieren. Also wenn sich da einer messen will mit mir berghoch, bin ich natürlich bereit. Mhm. Aber okay. Sonst bin ich natürlich... Okay. Sind wir da natürlich bei dem Camp super flexibel. Ich kann mich da natürlich auch nach unten hin, kann man sich ja eh immer anpassen an die Geschwindigkeit. Mhm. Eher, wenn es dann schneller wird, ist man limitiert. Aber genau, also wir fahren genauso, wie alle wollen.
Ja.
Und ich muss da kein Rennen fahren.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin da natürlich auch ehrgeizig. Wenn jemand mich attackiert, fahre ich vielleicht mit.
Also klare Ansage an die Ambitionierten, die jetzt hier zugehört haben. Wer einmal Simon Geschke attackieren will, der darf das gerne tun.
Genau.
Okay.
Ich brauche ja eine Motivation, nächstes Jahr noch zu trainieren, wenn ich sonst keine Rennen mehr habe.
Ja, das stimmt.
Aber genau, also oben wird dann natürlich auf alle gewartet. Aber es ist kein Rennen.
Ja.
Ja.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins.
Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.